Jesus hat eben gesprochen vom Wirken des Geistes in der Welt. In Verbindung mit dem Zeugnis der Jünger natürlich, das wird dann noch deutlicher in Kapitel 15 gesagt. Ab Vers 12 bis Vers 15 spricht Jesus vom Wirken des Geistes im Kreis seiner Jünger, im Leben der Jünger. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wir erfahren hier von einer zweifachen Gnade unseres Herrn, seinen Jüngern gegenüber. Jesus drängt es, uns mitzuteilen. Das ist seine Liebe. Die Liebe möchte erzählen, erzählen, erzählen. Und Jesus möchte so gern seinen Jüngern erzählen. Das sollte uns Freude machen. Jesus will uns nicht in Unkenntnis lassen. Die zweite Gnade, er überhäuft uns nicht, er belästigt uns nicht. Er hat sehr viel Geduld mit uns und weiß, wie viel wir ertragen können. Das ist die zweite Gnade. Fassen wir beide Gnaden, nehmen wir beide aus seiner Hand. Vers 13. Wann aber derjenige, wieder Erkenos, männlich, Person bezeichnend, wenn derjenige kommt, das Geist der Wahrheit, ich sagte heute Morgen, Geist ist sächlich im Griechischen, der Geist der Wahrheit, da haben wir es wieder zum dritten Mal, der Geist des Wortes, der Geist der Gottesoffenbarung, mit dieser geht er um in der messianischen Heilsbotschaft. Dieser Geist der Wahrheit, der mit der Wahrheit umgeht, der Wahrheit um Jesus, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wahrheit ist Wort. Das sollten wir festhalten. Es geht um Wort. Es geht um kommunizierbare Wahrheit. Er wird in diese Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden. Das heißt nicht, dass er nie über sich spricht, sondern er beginnt nicht mit sich selbst. So wie Jesus mit sich selbst hätte beginnen können, weil er Gott war, aber er erniedrigte sich selbst. Und dann lässt er sich die Worte vom Vater geben. So ist es mit dem Geist. Jetzt ist er dran. Jetzt ist er in dieser Welt. Er ist im neuen Leib. Dieses Mal ist es die Gemeinde, die sein Leib ist. Jesus hat einen körperlichen, physikalischen Leib. Aber auch er nimmt seine Worte vom Sohn Gottes. Und so reicht der Dreieinige weiter. Und wir sollen es dann empfangen und wir sollen es wieder weitergeben. Er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wieder Worte, das wird er reden. Ich betone dieses, weil es gleich wichtig sein wird, das zu wissen. Und das Kommende wird er euch im Einzelnen kundtun. Wir sind in einer feindlichen Welt in diesen Texten, ab Kapitel 15, Vers 18. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, die drei Zeitphasen zu beachten. Wer im Leben zurechtkommen will, darf nicht geschichtsentwurzelt leben. Er muss geschichtsorientiert denken, sonst ist er aufgeschmissen. Zweitens. Er muss einen gegenwärtigen Halt haben. Und den haben wir an Jesus. Wir kommen vom Kreuz her. Das ist unsere Geschichte. Und wir haben jetzt einen erhöhten Herrn. Aber wir brauchen auch die Zukunft. Ein Mensch, der zurechtkommen will im Leben, muss sich Gedanken machen über die Zukunft. Ich las kürzlich in einem Artikel über das Alter, als ich auf den Arzt wartete. Und da sagt der Schreiber, wer sich über die Zukunft nicht Gedanken macht, der wird dann auch keine haben. Der hat keine Zukunft, ja. Wer in die Zukunft hinein will, wer dort zurechtkommen will, der muss sich vorher Gedanken machen, über wie es dann sein soll. Und das Kommende wird er euch im Einzelnen kundtun. Das ist wieder ein Trostwort. Der Heilige Geist wird orientieren über die Zukunft. Und so wissen wir als Christen mehr als die Nichtchristen. Wir wissen mehr als der Kanzler von Deutschland. Ja. Wir sind orientiert. Deshalb können wir viel ruhiger sein. Ja. Derjenige wird mich verherrlichen, auf mich hinweisen, mich groß machen. Versuchen, die Meinung zu steigern über Jesus Christus, weil er von dem Meinigen nehmen wird. Was ist das Meinige? Wir haben es eben gehört. Es ist Wahrheit, es ist Reden, es ist Gehörtes, es ist also Wort. Das Meinige, das, was Jesus gehört, ist Wort. Er wird von meinen Worten nehmen und euch berichten. Alles, was auch immer der Vater hat, ist mein. Der Vater gab seine Offenbarung dem Sohn. Deswegen habe ich gesagt, dass er es von dem Meinigen nehmen, weil ich es vom Vater bekommen habe. Es ist jetzt meins. Und dann wird ich werde es dem Heiligen Geist geben und er wird es euch berichten, weitergeben. Das ist der Dienst des Geistes im Leben der Christen. Aber wir haben hier wieder zwei Ebenen. Zuerst in der sehr deutlichen oder wortwörtlichen Sinne. Was Gott, Jesus den Jüngern gibt über den durch den Heiligen Geist, ist wortwörtliches Wort Gottes. Sie bekommen ihre Botschaft in aller Einzelheit von ihm, sodass auch später, wenn viele Jahre, einige Jahrzehnte später geschrieben wird, es wortgetreu richtig ist. Kein schlechtes Gedächtnis. Der Heilige Geist hilft uns, hilft ihnen. Wir gehen dann mit diesem Wort um und der Heilige Geist kann uns helfen, uns zurechtzufinden in diesem Wort. Jetzt haben wir bis zum Ende des Kapitels ein abschließendes Gespräch am Ende dieser zweiten Rede. Es geht um über Ereignisse und Bedeutung seines bevorstehenden Wegganges. Was steht bevor an Ereignissen und was ist die Bedeutung davon? Die auslösende Frage haben wir in Vers 16. Wenig Zeit noch und ihr habt mich nicht mehr vor Augen. Und wieder ein wenig und ihr werdet mich sehen, weil ich hinweg zum Vater gehe. Dieses löst eine Frage aus. Es sagten hieraufhin einige seiner Jünger zueinander, jetzt zunächst nicht zu Jesus, was ist dieses, dass er zu uns sagt, wenig Zeit noch, und ihr habt mich nicht mehr vor Augen, und wieder ein wenig, und ihr werdet mich sehen, und weil ich hinweg zum Vater gehe, was soll das alles? Ja, die kommen nicht zurecht. Sie sagten also, was ist dieses, dass er sagt, das Wenige. Die flüstern hin und her. Aber Jesus nimmt Kenntnis davon. Nicht nur hört er es, auch wenn er es nicht hört, er merkt es. Er weiß, was in ihren Herzen vorgeht. Er nimmt Kenntnis davon, dass sie eine Frage an ihn richten wollten. Sie genieren sich offenbar, sich als Kinder zu stellen. Und sagte zu ihnen, über dieses sucht ihr Aufschluss beieinander, dass ich sagte, wenig Zeit noch, und ihr habt mich nicht mehr vor Augen, und wieder ein wenig, und ihr werdet mich sehen. Jetzt geht er näher darauf ein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Von diesem berichtet, soviel ich weiß, kein Evangelist. Aber es ist geschehen, genau wie beim Suchen. Wir lesen nirgends, wie ihn gesucht haben. Natürlich wollen sie zum Grab, aber erst nachdem es klar ist, dass er auferstanden ist oder wenigstens berichtet worden ist, dann laufen sie schnell dahin, wie wenigstens Petrus und Johannes. Von einem anderen Suchen lesen wir nichts, aber es ist offenbar stattgefunden. Wir wissen nicht wie. Und jetzt sagt Jesus, ihr werdet weinen und klagen. Das kann man sich vorstellen, besonders am Samstag, ja. Jesus ist ja praktisch, was die Zeit betrifft, wenig mehr als 24 Stunden im Grab gewesen. Ein Teil von einem, vom Freitag, die Juden zählen einen Bruchteil für ein Ganzes. Der erste Bruchteil ist der erste Tag, der Rest vom Freitag. Dann Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang 24 Stunden. Und dann die etwa 12 Stunden hinzugenommen von Sonnenuntergang Samstag bis morgens, Sonntagmorgens. Ein Bruchteil von Sonntag zählt als ein Tag. Er ist also nicht lange im Grab gewesen. Am Samstag wird dieses dann stattgefunden haben. Oder am Abend noch am Freitag, aber das zählt bei den Juden schon als Samstag. Ihr werdet weinen und klagen. Ich weiß nicht, wie viel die 11 geschlafen haben in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Oder auch von Samstag auf Sonntag. Ihr werdet aber in Schmerz, Entschuldigung, Vers 20, Mitte. Aber die Welt wird sich freuen. Das sind wahrscheinlich Einzelsätze, typisch für Johannes. Erster Satz, ihr werdet weinen und klagen, Punkt. Zweiter Satz, aber die Welt wird sich freuen, Punkt. Im Buche Esther steht geschrieben von dem Plan, die Juden zu vernichten. Haman und der König Ahasveros. Und anschließend, nachdem der Plan ausgegangen ist und dann sich verwirklichen soll, heißt es ungefähr so, sie setzten sich im Schloss und aßen, wie wenn nichts mehr. Dazu sind wir fähig. Dazu ist der Mensch fähig. Zur Tagesordnung überzugehen, nachdem das Schlimmste geplant war. Die Welt wird sich freuen, wenn sie den Messias gekreuzigt hat. Neuer Satz, dritter Satz. Ihr werdet aber in Schmerz versetzt sein. Das will er, dass sie das zur Kenntnis nehmen. Wahrlich, wahrlich. Jedoch wird euer Schmerz zur Freude werden am dritten Tag, hätte er hinzufügen können. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, jetzt vergleicht er ihr Los, nicht sein Los, sondern ihr Los, mit einer schwangeren Frau, die ein Kind bekommt. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, hat sie Schmerz, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind gebiert, hat sie die Bedrängnis nicht mehr in Erinnerung. Darüber staune ich immer wieder, wie schnell eine Frau vergessen kann, während es doch ein furchtbares Schmerzenstal ist, das sie hindurchgeht. Wenn sie aber das Kind gebiert, hat sie die Bedrängnis nicht mehr in Erinnerung, wegen der Freude darüber, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Der Wert dieses kleinen Menschleins ist so hoch in ihren Augen, dass sie ganz vergisst von dem, was eben war. Und ihr habt nun also Schmerz. Er hat volles Verständnis darüber. Aber merkwürdigerweise, er ist es ja, der Anlass hat zur Traurigkeit. Ja. Aber jetzt muss er die anderen auch trösten. Das ist so wie der Kranke, der den Besucher trösten kann. Aber ich werde euch wiedersehen. Vorher hatte er gesagt, ihr werdet mich sehen. Und jetzt sagt er, ich werde euch sehen. Das ist der Grund dafür, dass sie ihn sehen werden. Er wird auferstehen. Bei ihm liegt die Initiative. Ich werde euch wiedersehen. Er sehnt sich nach ihnen. Und euer Herz wird sich freuen. Lesen Sie Kapitel 20, ab Vers 19 etwa. Da ist von dieser Freude die Rede. Ihr werdet euch freuen. Und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Warum nicht? Weil sie Jesus nicht mehr nehmen können. Einmal lässt er sich nehmen. 18, Vers 12. Sie nahmen ihn, sie banden ihn, sie führten ihn. Aber nachdem diese Bande zerrissen sind, hat die Welt nie mehr Zugang zu Jesus. Und sie möchten das heute. Sie möchten ihn entthronen, aber sie können nicht. Er ist sicher auf dem himmlischen Thron. In den Versen 23 bis 27 ist von der künftigen Bedeutung des Gebetes die Rede. eine neue Möglichkeit der Verbindung mit Gott und mit Jesus. Er geht ja jetzt weg und jetzt entsteht eine neue Lage, eine neue Phase. An jenem Tage werdet ihr nichts von mir erfragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Bis jetzt batet ihr nichts in meinem Namen. Es war auch nicht notwendig. Er war da. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude gefüllt sei. Bittet, bittet. Gott gibt, das dürfen wir. Wir haben von der Schöpfung her ein berechtigtes Verlangen zu haben. Das dürfen wir von Gott gestillt bekommen haben. Aber eben bei Gott, nicht aus anderen Quellen. Bittet und dann bekommen wir volle Freude. Aber verwechseln wir die Quellen und suchen wir die Freude in der Schöpfung, in dem Geschaffenen, anstatt beim Schöpfer oder gar bei sündigen Quellen, dann wird die Freude schnell versiegen. Dieses alles habe ich zu euch in Sprüchen und Beispielen geredet. Jedoch kommt eine Stunde, in der ich nicht länger in Sprüchen und Beispielen zu euch reden werde, sondern frei heraus über den Vater euch berichten werde. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten. Es ist nicht ganz einfach zu wissen, welcher Tag hier gemeint ist, aber wahrscheinlich einfach die zukünftige Lage ab Pfingsten. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater über euch ersuchen werde, denn der Vater selbst hat euch gern. Weil ihr mich gern gehabt und geglaubt habt, dass ich vom Vater ausging, dass er also der gesandte Messias, der Löser der Weltprobleme ist. Ich ging aus von dem Vater und bin in die Welt gekommen. Das ist die Zusammenfassung seines Heilsweges. Er wurde gesandt, mit Bethlehem kam er. Vom Vater aus gesandt. Ich bin in die Welt gekommen. Wieder gehe ich aus dieser Welt, übers Kreuz geht er. Ich verlasse die Welt und fahre hin zum Vater. Und dann ist der Zyklus geschlossen. Das ist der Heilsweg. Vom Vater auf die Erde, von der Erde wieder hin zum Vater. Es sagen seine Jünger zu ihm, sieh, nun redest du frei heraus und sprichst in keinerlei Bildrede. Nun wissen wir, dass du alles weißt. Wunderbar. Und es nicht nötig hast, dass jemand dich befrage. Nicht nötig hast, dass jemand dich befrage. Kommen Sie klar damit? Nicht? Wahrscheinlich nicht. So spricht ein Jude. Ein Lehrer ist jemand, der befragt. Sag mal so, was macht das? 35 mal 76. Wo ist Napoleon gestorben? Wer war Horaz? Der Lehrer kontrolliert. Das ist noch eine andere Formulierung für Lehrer. Oder für Belehren. Du hast es nicht nötig, belehrt zu werden. Pädagogik ist für den Juden, schließt das Fragen ein. Der Schüler darf Fragen stellen, der Lehrer darf Fragen stellen. Nun redest du frei heraus und sprichst in keinerlei Bildrede. Nun wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass jemand dich befragt, das heißt, ich lehre. An diesem sind wir überzeugt, dass du von Gott her ausgingst. Jetzt kommt aber eine sehr heilvolle Antwort. Jetzt werden sie wieder ernüchtert. Sie meinen jetzt wirklich ein neues Stadium des Kennens erreicht zu haben. Jetzt sind sie einmal glücklich, dass sie was mitbekommen haben. Und dann sind sie wieder ernüchtert. Sie dürfen nicht zu lange auf dieser Berghöhe bleiben. Darauf sagte Jesus zu ihnen, jetzt glaubt ihr? Schön. Merkt es. Es kommt eine Stunde. Und sie ist nun gekommen. Der Anlass, dass ihr zerstreut werden werdet, jeder ins eigene, und mich alleine lassen werdet. Ihr meint, jetzt sind wir so richtig Kameraden, ihr versteht, was ich sage, und ich habe ja euch verstanden. Aber es kommt bald die Stunde, da werdet ihr mich nicht verstehen. Ihr werdet weglaufen. Ihr werdet mich alleine lassen. Und ich bin nicht alleine, weil der Vater bei mir ist. Und das genügt. Aber das ist schwer für uns zu lernen. Wir meinen immer noch mehr zu brauchen als Gott. Wir brauchen nur zweierlei im Leben. Gott und was er gibt. Nicht mehr. Ich glaube, das kommt von Dr. Crabb, Lawrence Crabb. Diese Worte habe ich zu euch geredet, damit man nicht, ich merke im Fundament, zitiert man mich. Ich muss gestehen, dass nicht notwendigerweise alle die Worte, die da von mir stammen, von mir stammen. Ich habe es aber nicht immer gesagt. Und deshalb, ich wüsste auch heute nicht mehr, was ich erdacht hatte, beziehungsweise was mir eingefallen war, was ich übernommen hätte. Diese Worte habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden haben mögt. Jesus liegt daran, dass ich ruhig bin. Jesus liegt daran, dass ich nicht unnötigerweise aufgeregt bin. Nehmen wir das als Verheißung für die Studenten, die eben uns verlassen haben. Ja, beten wir aufgrund dieses Wortes. Jesus, du willst nicht, dass sie unnötigerweise aufgeregt ist. Lass dein Friede bei ihr walten. Damit ihr in mir Frieden habt, haben mögt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Schade, dass Luther falsch übersetzt hat. Jesus hat nicht gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er hat gesagt, ihr habt Bedrängnis. Oft haben wir Angst, das stimmt. Aber nicht immer. Wir müssen nicht Angst haben. Bedrängnis, ja, das ist garantiert. Also, viel Mut, viel Freude. Ja? Das Schlimmste kommt noch. Seid jedoch guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wenn Bedrängnis da ist, einer hat die Bedrängnis bedrängt, der Tod ist getötet worden. Ich glaube, so hat Luther es gesagt. Er hat überwunden. Und weil er überwunden hat, wird er überwinden. Ja. Weil er überwunden hat, wird er überwinden. So, jetzt können wir kurze Pause einlegen. Und dann befassen wir uns noch mit dem Gebet von Jesus. Von Kapitel 17 gehört eigentlich ans Ende von Kapitel 16. Dieses sprach Jesus. Johannes gebraucht sehr oft kurze Sätze, die stellt er nebeneinander. Und dies ist ein solcher Satz. Das ist eigentlich der Abschluss der zwei Abschiedsreden. Das gehört noch dazu. Aber dann kommt das Thema Gebet. Und das ist der dritte Teil dieser fünf Kapitel. Zuerst, Jesus widmet sich seinen, ja, in den Ganzen widmet er sich seinen Jüngern. Aber ab Kapitel 13, Vers 31, in der ersten Abschiedsrede, dann ab Kapitel 15, Vers 1, in der zweiten Abschiedsrede, und jetzt zum dritten, Jesus betet zum Abschied in Gegenwart seiner Jünger. Jesus betet zum Abschied in Gegenwart seiner Jünger. Dass er das in Gegenwart seiner Jünger tut, zeigt uns, dass was er sagt, gleichzeitig auch Verkündigung ist. Das merken wir im Verlauf des Gebetes. Ich gebe zuerst einen Überblick über das Kapitel. Am Anfang betet Jesus für sich selbst. Er betet für sich selbst. Ab Vers 6 haben wir einen kurzen Übergang in den nächsten drei Versen, 6 bis 8. Jesus fasst seine Tätigkeit unter den Jüngern zusammen und spricht vom Ergebnis. Jesus fasst seine Tätigkeit unter den Jüngern und ihr Ergebnis, das Ergebnis dieser Tätigkeit, zusammen. Das ist der Übergang. Und dann geht es in die Fürbitte. Ab Vers 9 betet er für die gegenwärtigen Jünger. Ab Vers 9 betet er für die gegenwärtigen Jünger. Ab Vers 20 für alle Glaubenden. Und ab Vers 24 wieder für die gegenwärtigen Jünger. Es ist also eine Fürbitte in drei Phasen. Zweimal für die gegenwärtigen Jünger, dazwischen ein kurzes Gebet für alle Glaubenden. Lesen wir die ersten fünf Verse, wo Jesus für sich selbst betet. Und er hob seine Augen auf zum Himmel. Das ist für uns etwas fremd. Wir denken daran, dass ein Jude mit emporgehobenen Händen betet, wenigstens. So wird es manchmal berichtet, vielleicht nicht immer. Wir beten weder so noch so. Wir schließen meistens die Augen. Eine Mitarbeiter in der Studentenmission hat wohl mal über das Beten sprechen sollen, Eva Maria Marschall. Und dann begann sie ihren Vortrag ungefähr so. Der Moslem betet auf seinem Angesicht. Und wen hat sie dann erwähnt? Der Jude, glaube ich, weiß nicht mehr. Und der Christ im Bett. Damit wollte sie uns ein schlechtes Gewissen geben. Es passt allzu oft. Jesus hebt die Augen empor. Wir schlagen sie nieder. Falten vielleicht die Hände, damit wir uns konzentrieren können und nicht allerhand anfassen. Jesus hebt die Augen empor. Er hat eine besondere Beziehung zu seinem Vater. Er kann ihm in die Augen schauen. Für ihn ist das ganz natürlich. Warum nach oben? Ist Gott denn oben, nicht unten und so weiter? Der Begriff oben ist einer, der uns darauf aufmerksam macht, dass Gott höher ist denn wir. Hat nicht notwendigerweise mit seinem geografischen Aufenthaltsort zu tun. Wie die Australier dann beten müssten, weiß ich nicht. Gut, Gott umgibt die Erde, das auch. Aber es heißt, dass er höher ist als wir. Er hob seine Augen auf zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, die Stunde des Leidens. Verherrliche deinen Sohn. Jesus hat ganz gesunde Verlangen. Das Verlangen nach Sein ist grundsätzlich gesund. Das Verlangen nach Nichtsein, der Todeskomplex, der in unserer Zeit sich breit gemacht hat, ist ungesund. Der Todeswunsch, wie man ihn in der Philosophie sagt, nennt. Der Lebenswunsch ist das Natürliche. Jesus hat einen vollkommen natürlichen Lebenswunsch. Und nicht nur das, er hat nicht nur ein Verlangen zu sein, er scheut sich schreckt zurück vor dem Tod, natürlicherweise, sondern er hat ein Verlangen, etwas zu bedeuten. Und er weiß, wer er ist. Und dieses Gebet ist vollkommen am Platz. Er bittet, dass seine Erniedrigungsphase aufgehoben wird. Und die Bitte wird erhört werden. Mit der Auferstehung nimmt sein Ende, Das heißt, beginnt ein Ende zu nehmen. Mit der Himmelfahrt nimmt sie dann ein Ende. Verherrliche deinen Sohn. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn auch dich verherrlichen mag. Was tut Jesus jetzt, nachdem er verherrlicht worden ist? Er verherrlicht den Vater. Durch den Heiligen Geist wirkt er unter uns, damit wir Gott verherrlichen dürfen. Denken Sie wieder an Kapitel 14, 13 und 14. Damit Gott verherrlicht werde. Damit dein Sohn auch dich verherrlichen mag, so wie du ihm Autorität gabst über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, diesen er ewiges Leben gebe. Jesus hat das Recht, ewiges Leben zu geben, weil er über alle Menschen verfügt. Er darf bestimmen, ob sie vergehen oder am Leben bleiben. Er darf auch die Voraussetzungen bestimmen, unter welchen er so oder so mit ihnen umgeht. Er hat die Autorität. Dieses ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den du, den allein wahren Gott, kennen möchten und Jesus Christus, den du sandtest. Er spricht hier in der dritten Person von sich, ganz offensichtlich auch Informationen für die umstehenden Jünger, die andächtig zuhören. Johannes hat die Worte noch in Erinnerung. Jesus Christus, den du sandtest, diesen zu erkennen, bedeutet ewiges Leben. Das heißt, da liegt der Schlüssel. Ich verherrlichte dich auf der Erde. Das war sein Werk. Das Werk, das du mir zu tun gegeben hast, dich zu verherrlichen, habe ich vollendet. Hiermit wird das Kreuz proleptisch vorweggenommen. Und nun verherrliche du mich bei dir selbst, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Jesus hat sich freiwilligerweise erniedrigt als Sohn Gottes, als Sohn des Menschen. Und jetzt möchte er jene Herrlichkeit wieder zurückhaben. Und das ist eine Herrlichkeit, die er von Anfang der Welt an hatte. Ja, die er schon vorher hatte. Damit will er sagen, dass er ewiglich existiert hatte. In den nächsten drei Versen haben wir den Übergang zur Fürbitte. Jesus fasst seine Tätigkeit und ihre Bedeutung, ihr Ergebnis zusammen. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Es ist nicht leicht zu wissen, genau was das heißt, die du mir gegeben hast. Heißt das, dass Gott für uns etwas willkürlich Menschen erwählt und bestimmt, dass sie gerettet werden und ergibt sie Jesus? Oder, was ich für möglich halte, dass es sich um Menschen handelt, die schon vorher eine gesunde Beziehung zu Gott hatten im Rahmen des alttestamentlichen Gesetzes und jener Heilsordnung? Gott hat solche genommen, die schon in Ordnung waren nach den bisherigen Richtlinien, die schon bekehrt waren im alttestamentlichen Sinne und hat eine Wahl getroffen und diese Jesus gegeben, damit sie, während Jesus auf der Erde ist, begleiten. Das wäre eine Möglichkeit. Er hat diese, die er schon hatte, die sich ihm schon ergeben hatte, diese hat er Jesus gegeben, ihm zugeführt. Dein waren sie. Sie hatten sich ihm schon ausgeliefert. Und mir hast du sie gegeben. Und dein Wort haben sie bewahrt. Denn Jesus hat das Vaters Wort ihnen gegeben. Dein Wort haben sie bewahrt und gehalten. Nun sind sie darüber zur Kenntnis gekommen, dass alles, was auch du mir gegeben hast, von dir ist. weil ich die Aussprüche, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe. Und sie empfingen und kamen in Wahrheit zur Kenntnis, dass ich von dir ausging und sie glaubten, dass du mich sandtest. Immer wieder begegnen wir diesem Gedanken, dass es darum geht, dass man glaubt, dass Jesus vom Vater gesandt war. Das heißt, dass er der Messias ist. Das ist das Entscheidende. Sie glauben nicht, dass er nur ein gewöhnlicher Rabbi ist. Es handelt sich hier um eine Einzigartigkeit. Er ist der von Gott gesandte Messias. Und jetzt kommt die Fürbitte, die erste Fürbitte für die Elf. Ich ersuche dich für sie. Das ist ein Wort für Beten. Nicht für die Welt ersuche ich. Das heißt nicht, dass man das nie darf. Aber in diesem Fall geht es um eine besondere Fürbitte für seine Jünger. Nicht für die Welt ersuche ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Zwischenbemerkung: und mein alles ist dein, und das deine ist mein. So spricht die Liebe. Die teilt alles. Zwei heiraten, was meines ist dein, was deines ist mein. Nicht was deines ist mein, und dann was meines ist dein, auch dein, ja. Man, alles teilt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe wenig Verständnis für Gütertrennung. Es kann vorkommen, dass es angebracht ist, weise ist. Es gibt solche Umstände. Aber ich erinnere mich noch, ich war ein junger Mensch und wir waren auf einer Hochzeit und da sagt der Prediger, und fortan, ich komme aus einer Agrargegend, und dann sagt er zu dem Paar, und fortan heißt es nicht meine Hühner und deine Hühner, meine Kühe und deine Kühe und so weiter, sondern unsere Kühe, unsere Hühner und so weiter. Was deines ist mein. So lebt denn auch die Gemeinde am Anfang. Das waren sie gewohnt bei Jesus. Und sie setzen diese Lebensweise, so heißt es bei Dexel, sie setzen diese Lebensweise einfach fort. Das erklärt offenbar die Gemeingüterei, Gütergemeinschaft, Entschuldigung, der ersten Gemeinde. Das war die Fortsetzung der bisherigen Lebensgemeinschaft mit dem Messias. Und ich bin in ihnen verherrlicht worden. Wie? Groß geworden. Die Jünger haben erkannt, dass Jesus einzigartig ist. Und Jesus ist für sie mehr geworden als irgendein Rabbi, auch als Maria oder irgendjemand anders sonst. Jesus ist herrlich in ihren Augen. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und das heißt, er ist dabei, er spricht hier proleptisch wahrscheinlich, das heißt vorwegnehmend. Ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Da haben wir wieder diese typische johannäische Schreibweise. Drei Sätze. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Ein Satz nach dem anderen. Übrigens, im Deutschen spricht man ähnlich, sodass die deutsche Mentalität das nicht allzu befremdend auffasst. Der Griechisch Sprechende, der findet das etwas plump und holperig. Der Engländer vielleicht auch. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. So einfach, so klar jetzt. Das ist die Sachlage. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit der nächsten Bitte um Bewahrung. Heiliger Vater, heilig, abgesondert, etwas Besonderes. Heiliger Vater, bewahre sie. Jetzt sind die Handschriften, glaube ich, verschieden. Ich halte mich an den überlieferten Text. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Es braucht Bewahrung, damit wir einmütig sind. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie, stets in deinem Namen. Er hat das im Auftrag Gottes getan. In deinem Namen heißt im Auftrag. Jesus hat im Auftrag des Vaters die Jünger bewahrt. Und das wussten sie nie, glaube ich, so sehr, so ganz, wie sehr sie bewahrt waren. Aber er hat sie behütet. Die, die du mir gegeben hast, behütete ich. Und keiner von ihnen fiel dem Verderben anheim, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Man muss nicht bei Jesus bleiben. Aber nun komme ich hin zu dir. Das spricht, also Vers 12 spricht davon, dass man sich bewahren lassen muss. Aber nun komme ich hin zu dir. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude in ihnen in Fülle haben. Hier ist ein Zweck dieses hohen priesterlichen Gebetes. Er betet es in Gegenwart der Jünger, damit sie Freude haben. Dieses rede ich in der Welt, und wir können hinzufügen, in Gegenwart meiner Jünger, damit sie meine Freude in ihnen in Fülle haben. Jesus will, dass die Freude den inneren Menschen bestimmt, nicht die Traurigkeit. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Ich ersuche dich nicht, damit du sie aus der Welt nehmest. Das ist nicht sein Plan, sondern damit du sie vor dem Bösen bewahrst. Wir finden es schade, dass wir nicht so richtig wissen, was mit diesem Bösen gemeint ist. Beginnend mit dem Vater Unser bis zum Ende des ersten Johannesbriefes. Die Welt liegt im Argen. Ist das das Arge oder ist es der Arge? Ist es der Böse oder ist es das Böse? Wir müssen auf beides eingestellt sein, was die Exegese betrifft. Wahrscheinlich macht es auch nicht so viel aus, denn der Böse geht mit dem Bösen um. Und das eine, von vor dem einen bewahrt zu sein, heißt auch vor dem anderen bewahrt zu sein. Der Böse ist ja die Verkörperung des Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin und weil ich nicht von der Welt bin. Wir sind nicht von der Welt, weil wir mit dem verbunden sind, der nicht von der Welt ist. Jetzt kommt eine Bitte um Heiligung. Eben war es eine Bitte um Bewahrung, jetzt ist es eine Bitte um Heiligung. Jetzt müssen wir, um dieses Wort Heiligung zu verstehen, ein wenig zurückgreifen ins Alte Testament. Heiligung bedeutet Absonderung und Zusonderung. Hat zunächst nichts mit Sünde zu tun. Das heißt, zum Begriff Heiligung braucht man nicht den Gedanken an die Sünde. Der Begriff Heiligung an und für sich kann definiert werden, ohne an die Sünde zu denken. Erst in der Folge hat es mit Sünde zu tun. An für sich heißt Heiligung Absonderung von und Zusonderung. Gott ist heilig, weil er von der Schöpfung zu unterscheiden ist. Wir sind nicht Pantheisten. Wir verwischen nicht die Grenze zwischen Schöpfer und Schöpfung. Wir heiligen Gott, achten ihn als etwas Besonderes. Da ist schon einmal die Heiligkeit Gottes. Dann Heiligung innerhalb der Schöpfung oder der Menschen. Da gibt es Dinge, die sind uns heilig, das heißt uns zugeordnet. Der Stuhl, auf dem sie sitzen, ist im Moment ihnen heilig. So sprechen wir im Deutschen, aber der Jude kann so sprechen. Er ist ihnen zugeordnet. Ja? Und sie sitzen nicht auf dem Stuhl ihres Nachbarn, sondern auf dem, der für sie da ist. Ja? Jeder darf seinen eigenen haben. Der Topf, den die Frau zu Hause gebraucht, kann übereignet werden. Der Topf kann sauber oder schmutzig sein, das hat nichts damit zu tun. Im Moment verfügt die Frau darüber, er ist ihr heilig, das heißt, zwecks ihres Gebrauchs ist er ihr zugeordnet. Aber jetzt entscheidet sie, möglicherweise könnten die Priester ihn gebrauchen. Und sie trägt ihn zur Stiftshütte oder zum Tempel. Könnt ihr einen solchen Topf gebrauchen? Doch, wir haben gerade nach einem solchen Ausschau gehalten. Gut, sie können den haben. Und jetzt ist er Gott heilig. Er wird für göttliche Zwecke gebraucht. Das ist Gottes Haus und für seine Zwecke wird er gebraucht. Nichts hat sich am Topf geändert, sondern am Besitzer hat sich etwas geändert. Der Besitzer ist gewechselt worden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Mittels des Wortes Gottes werden wir disponiert. Je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr werden, wenn wir das ernst nehmen und uns hinein vertiefen, wenn wir kindlich annehmen, was gelesen wird, je mehr wird unsere Psyche, unser Geist Gott zugeordnet. Und er kann mit uns umgehen, wie er möchte. Wir sind leichter manipulierbar. Manipulation ist an für sich nicht schlecht. Es kommt auf den Manipulator an. Gott will uns steuern, uns zum Guten. Und wir dürfen uns steuern lassen. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wir lassen uns ihm heiligen. Das geschieht über das Wort Gottes, über die Wahrheit. Die biblische Offenbarung, Entschuldigung, die biblischen Worte sind Wahrheit. Dies ist richtig. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist das Mittel zur Heiligung, zur Gotteszuordnung. Und somit kommt dann per Kontrast die Absonderung. Ist man Gott zugeordnet? Da natürlich kann man nichts gemein haben mit der Sünde. Sehen Sie, da ist die Folge. Heiligung an und für sich hat nichts mit Sünde zu tun. Aber wenn man jetzt, weil es Sünde gibt und weil man Gott zugeordnet ist, bringt es mit sich, dass es mit Sünde zu tun hat. Wir wollen dann nichts mit der Sünde zu tun haben. Wir wollen dann Gott heilig sein. So werden wir von der Sünde abgesondert. Durch das Wort Gottes lernen wir dann auch weniger zu sündigen. Psalm 119, Vers 11. Wussten Sie, dass 9 und 11 119 macht? Wenn Sie die nebeneinander stellen, ja. Psalm 119, Verse 9 und 11 sind sehr wichtige Verse. Wie soll ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich an deine Worte hält? Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, aufgelagert, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes heiligt uns, ordnet uns Gott zu und somit weg von der Sünde. So wie du mich in die Welt sandtest, sandte ich sie auch in die Welt. Und für sie heilige ich mich selbst. Jesus ordnet sich selbst dem Plan Gottes zu und lässt sich zum Kreuz führen. Steht nicht in Hebräer 10 geschrieben, dass beim Einzug in diese Welt Jesus sagt, siehe, im Buch steht es geschrieben, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Jesus kommt in die Welt und geht ans Kreuz, um den Willen Gottes zu tun. Und jetzt beim letzten Schritt tut er das noch einmal. Er widmet sich dem Willen Gottes und ist entschlossen, diesen Weg ganz durch bis zum Ende zu gehen. Und so heißt es, er kam zum Ziel im Hebräerbrief. Auch für sie heilige ich mich selbst. Jesus geht ans Kreuz für uns. In seiner Heiligung sind wir geheiligt, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. Und jetzt kommt das Gebet für alle Glaubenden, 20 bis 23. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Johannes 10, Vers 17 etwa, eine Herde, ein Hirte. damit sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir eins sind. Das hat nichts mit Kirchen zu tun. In Gottes Augen gibt es keine Kirchen. Es gibt keine lutherische Kirche bei Gott. Es gibt keine Baptistenkirche bei ihm. Es gibt nur Menschen, die Sündenvergebung haben. Und diese sollen eins sein, und die sind es, wenn der Heilige Geist in beiden wohnt. Aber dann soll diese Einheit sich offenbaren in einer Einmütigkeit. Davon spricht Paulus in Epheser 4, in den ersten Versen. Die drei Verse 4, 5 und 6 sind die Basis. Die Einheit der Dreieinigkeit ist die Basis für die Einheit der Gemeinde, die gegeben ist und bewahrt sein soll. Um diese Einheit bittet Jesus. Damit sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir eins sind. Damit auch sie in uns eins seien. Denken wir an das Bild der Rebe und der Weinstock und den Reben. Vom Weinstock und den Reben. Organisches Verwachsensein. Natürlich sind Jesus und Gott stärker eins, als wir mit Jesus eins sind. Das dürfen wir nie vergessen. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Da hört die Parallele auf. So meint Jesus das hier nicht. Wir werden nicht vergottet. Aber der Grund, oder es ist doch etwas Wesensmäßiges da. Jesus und der Vater sind organisch eins. In der Qualität stärker organisch eins. Aber dennoch ist es organisch, wenn wir mit ihm eins sind. Wir werden eingepfropft in den Weinstock. Wir werden organisch eins. Jeder von uns, die wir an Jesus angeschlossen sind, sind wirklich an Jesus angeschlossen. Wir dürfen uns wirklich als geistliche Reben verstehen, die jetzt ganz wirklich an Jesus angeschlossen sind, geistlich. Jesus ist hier. Und jeder von uns ist mit Jesus wirklich organisch verwachsen, im Geiste verwachsen. So wie Jesus mit dem Vater organisch eins ist. Nicht in der Qualität, sondern im Modell. Das soll sich aber zeigen. Und zu welchem Zweck? Damit andere unsere Botschaft, die aus dem Munde kommt, für glaubwürdig halten können. Das erwarten sie, dass eine gewisse Konsequenz ist, da ist, dass eine gewisse Kongruenz da ist zwischen Tat und Wort. Tja, dem soll ich das glauben, der ist genauso wie ich, kein Unterschied. Und so werden wir unglaubwürdig. Aber wenn wir etwas vom Wesen Jesu offenbaren, in unserem Wesen, in unserem Umgang mit anderen Christen, dann wird unser Zeugnis glaubwürdig. Lesen wir weiter. Damit die Welt glaube, du habest mich gesandt, dass du mich sandest. Das Evangelium, das wir in den Mund nehmen, wird dann glaubwürdig. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Wie gibt man Herrlichkeit? Die Frage habe ich mich gestellt. Und noch heute Nachmittag kam mir eine Antwort. Das war eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. Wie gibt meine Herrlichkeit? Und da kam mir in den Sinn Mose. Da gibt Gott ihm Herrlichkeit. Und Paulus nimmt dieses als Beispiel für uns Christen. Wenn wir mit offenem Gesicht ins Wort Gottes hineinschauen und dort die Herrlichkeit Jesu sehen, dann wird uns Herrlichkeit geschenkt. Wir werden verherrlicht. Mose in sich selbst ist nicht herrlich. Er geht in die Hütte und begegnet Gott, dem Herrlichen, und sein Licht kommt auf Mose und wird zu einem Bestandteil seines Gesichtes, und er geht hinaus und sein Gesicht leuchtet. Er ist herrlich. Es ist verliehene Herrlichkeit. Und etwas von diesem hat schon begonnen. Es wird dann stärker hinterher mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Aber etwas davon ist schon da. Etwas vom Wesen Jesus ist schon übergegangen in das Leben der Jünger. Später, wie ich schon sagte, wird das stärker sein, sodass es in Kapitel 4 heißt, Sie nahmen Kenntnis davon, dass sie bei Jesus gewesen waren. Die ganze Art sprach nur von Jesus. Das konnte man direkt sehen. Das sind Leute, die bei Jesus gewesen sind, ja. Meine Frau und ich müssen manchmal schmunzeln, wenn wir zwei Männer in sehr schönen Kleidern, vielleicht blau noch, und gewiss mit einem gewissen Haarschnitt der Straße entlang gehen sehen. Das sind Mormonen. Die kann man aus der Menge rauspicken. Heute haben sie sich schon ein wenig anders begonnen zu kleiden, sodass man sie nicht so schnell erkennt. Aber es gab mal eine Zeit, da konnten sie einen Mormonen aussenden. In einer Menge von 1000 vielleicht herausholen. Ich wünschte, ich könnte sie herausholen, entschuldigen. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien. Sehr wichtig. Haben Sie es mitgekriegt? Es braucht Herrlichkeit, um einmütig zu sein. Das ist Sprache, die wir nicht kennen. Nicht wahr? Das ist wie wenn man das zum ersten Mal liest. So sprechen wir nicht. Aber es ist sehr, sehr praktisch. Ich arbeitete in einer Evangelisationsmannschaft. Da sagte der eine Bruder, wir hatten einen Bruder, der war sehr, sehr schwierig. Und da sagte ein anderer des Teams, ich muss so viel Zeit nehmen, um zu beten, damit ich mit diesem Bruder auskomme. Er betrachtete es fast als Zeitverschwendung. Ja. Aber es verbrauchte einen Teil seiner Zeit, weil er beten musste, dass er mit diesem Bruder auskam. Es sind Christen, die haben zu wenig Herrlichkeit. Das beeinträchtigt die Einigkeit. Wenn wir ein Stück Heiligkeit und Herrlichkeit bekommen haben von Jesus, dann macht es anderen leichter, mit uns auszukommen. Und wo Christen sind, die ein Stück Herrlichkeit Jesu mitbekommen haben, verliehen bekommen haben aus der stillen Zeit, aus der Begegnung mit dem Herrn Jesus, wie Mose, dann ist es leichter, Einheit in der Gemeinde Jesu zu praktizieren, zu erleben. Die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu einem vervollkommnet werden. Das heißt, zu einem Einssein vervollkommnet werden. Es ist also ein Wachstumsprozess. Und damit die Welt zur Kenntnis nehme, dass du mich sandest, wir haben es wieder, damit das Evangelium glaubwürdig wird. Und sie liebtest, so wie du mich liebtest. Das soll die Welt wissen, dass Jesus ein Geliebter war, nicht ein Gehasster. Für die Juden ist Jesus ein Gehasster, von Gott Gehasster. Für uns ist er ein Geliebter. Verse 24 bis 26. Jesus denkt noch einmal an seine gegenwärtigen Jünger. Das bringt uns an das Ende seines Gebetes. Vater, die du mir gegeben hast, wir sind jetzt wieder bei den Elfen, will ich, dass wo ich bin, dieselben auch mit mir seien. Das ist der Ausdruck der Liebe. Die Liebe will die Gegenwart des Geliebten. Zur Zeit der Hochzeit einer der aus dem englischen Königshaus hieß es oder wurde ein englisches Sprichwort wieder verbreitet. All the world loves a lover. Die ganze Welt liebt einen Liebhaber. Das heißt, wenn Menschen sich lieben, ist das interessant. Es war nicht nur ein Schauspiel, sondern Menschen interessieren sich dafür, wenn Menschen sich lieben. Das ist nicht nur so in der ehelichen Liebe, das ist überhaupt so im Leben. Wenn Menschen miteinander auskommen, das zieht, das lässt aufhorchen. Vater, Vater, die du mir gegeben hast, will ich, dass wo ich bin, dieselben auch mit mir seien. Ich will, Vater, dass du Anteil hast an meiner Freude. Das weiß Jesus, das interessiert Gott, wenn er Menschen liebt. Der Vater liebt sie auch. Das ist interessant für Gott. Und deshalb darf er auch aufgrund davon es sich erbitten, dass die Jünger dann auch bei ihm sind. Dieses Gebet wird erhört werden. Wir werden eines Tages mit Jesus sein und dann auch mit dem Vater. Dieselben auch mit mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst, weil du mich liebtest, vor Grundlegung der Welt bereits, könnten wir hinzufügen. Gerechter Vater, das ist alles auf der Linie der Gerechtigkeit, nichts unlegal, illegal, alles in Ordnung. Es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, dass das alles so ist in diesen Beziehungen. Das Senden von Jesus in die Welt war kein krummer Weg. Gott musste sein eigenes Gerechtigkeitsverständnis nicht verletzen. Er fand einen Weg, auf dem er lieben konnte und heilig bleiben konnte, gerecht bleiben konnte. Er gab sich selbst in die Bresche an unserer Stelle, in den Tod, sodass diese neue Beziehung entstehen konnte. Gerechter Vater, spricht Jesus in diesem Zusammenhang den Vater an. 25. Und die Welt kannte dich nicht, aber ich kannte dich, und diese kamen zur Kenntnis, dass du mich sandtest. Wieder dieser Krux, dieser entscheidende Punkt. Darum geht es. Und ich gab ihnen Kenntnis von deinem Namen. Das Evangelium ist zusammengefasst im Namen Gottes. John Stott sagt es ungefähr so, glaube ich. Evangelium zu verkünden heißt, den Namen Gottes zu verkünden. Jesus ist das Evangelium. Gott rettet. Im Namen Jesus ist das Evangelium. Ich gab ihnen Kenntnis von deinem Namen und werde Kenntnis geben über den Heiligen Geist. Wozu? Wozu lernt man Gott kennen und seinen Namen kennen? Wozu die Bibel lesen, um Gott kennenzulernen? Wozu Gott kennenzulernen? Damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Liebe ist das Ziel. Liebe ist die Zusammenfassung des alttestamentlichen Gesetzes und des Evangeliums. Aber welche Liebe? Die ist uns verdeutlicht worden in den Abschiedsreden. Aber wir merken, dies ist das Wesen, dies ist die Mitte. Im Gesetz gleich im ersten Gebot verankert, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, niemand anders neben mir stehen lassen. Und das wird aufgegriffen im Evangelium. Ja, das Evangelium ermöglicht die Verwirklichung des ersten Gebotes. Und dabei bleibt es. Im Garten Eden war es so und in Ewigkeit wird es so bleiben. Die Gemeinschaft Gottes mit erlösten Menschen. Dazu kam Jesus in die Welt, dazu hat er hier gebetet und das soll in unserem Leben primär sein. Damit, glaube ich, können wir gebührend abschließen. Wenn Sie noch Fragen zum Schluss haben, zu dem, was wir eben betrachtet haben, können wir noch einige berücksichtigen. Bitte.
Ja, ich kann das Wort Verherrlichung noch nicht ganz verstehen. Als Sie das Beispiel gaben, für manche Menschen, die haben halt den verherrlicht und manche weniger und dann ist es vielleicht schwer, mit ihnen auszukommen. Also, wie können Sie das übersetzen?
In Römer 3 haben wir vielleicht eine Hilfe. Ich habe auch Schwierigkeit, aber ich versuche mir das deutlich zu machen. In Römer 3 heißt es, ich glaube in Vers 23, sie sündigten alle und dann ist ein Ausdruck, der nicht ganz einfach zu übersetzen ist. Das Wort für sündigen heißt im Griechischen nicht das Ziel treffen. Nicht an herankommen. Sündigen, er verdeutlicht dann im zweiten Teil des Verses, und kamen nicht ran an die Herrlichkeit Gottes. Doxa Theou, im Griechischen Herrlichkeit Gottes. Luther übersetzt, den Ruhm Gottes haben sie nicht. Ja? Was ist das, was man mit der Sünde verloren hat? Die Gottesebenbildlichkeit. Gott ist herrlich. So zu sein, wie er ist, ist Herrlichkeit. In dem Maße, wie Sie und ich nicht so sind wie Jesus, sind wir auch nicht wie Gott. Wir werden wie Gott, wenn wir Jesus ähnlich werden. Und in dem Maße, wie wir es nicht sind, sind wir schwierig. Das macht es schwer für andere mit uns. Aber in dem Maße, wie wir herrlich sind, das heißt, so wie Gott sind, etwas bedeuten, etwas Schönes sind, etwas Gutes sind, ja, was immer das alles. Herrlichkeit ist die Ausstrahlung des wesentlich Guten, des Wesens Gottes. Er ist nur gut. Das leuchtet zunächst aus dem Subjekt raus, aber von der anderen Seite ist es wie ein Licht. Das Gute ist hell, schön, herrlich, bedeutsam. Noch andere Fragen?
Ja, wir haben hier diesen Unterschied in dem Gebet einmal für die 11 Jünger, dann für alle Glaubenden und dann wieder für die 11 Jünger.
Ja.
Inwieweit macht diese Aufteilung für uns einen Unterschied? Also, dass ich mir jetzt das eine mehr zu Herzen nehme als das andere? Oder macht es das überhaupt?
Ich glaube nicht, dass das der Sinn wäre. Ich könnte mir das nicht gut vorstellen. Ich meine, der Sinn würde eher darin liegen, dass wir vergewissert sein sollen, dass wir auch eingeschlossen sind. Und gerade dieses eine kurze Gebet zeigt uns, glaube ich, dass wir die anderen Teile auch in Anspruch nehmen dürfen. Aber zunächst natürlich haben wir diese Lage und es ist klar, dass er für sich betet. Aber gerade dieses Gebet, glaube ich, lässt und gibt uns Anlass, die anderen auch für uns, insofern es uns trifft, in Anspruch zu nehmen.
Ja. Ja, das, was ich vorhin ansprach mit diesem ersten Gebot praktisch, dass man keine anderen Götter neben Gott haben soll, praktisch, also Gott die Ehre praktisch alleine zu geben, ist wahrscheinlich auch, ja, für einen Katholiken wahrscheinlich ein gewisser Schlag, weil er doch ziemlich viele Heiligen und, ja, praktisch besonders Maria so neben Gott stehen hat oder
ja,
fast über Gott hat.
Ja, das stimmt. Schade, dass man es nicht weiß, aber der Sünder weiß oft nicht, dass er sündigt. Deshalb muss das Licht des Evangeliums verkündet werden. Und wo ein Mensch offen ist für die Wahrheit, wird er es wohl begrüßen, dass er dann so etwas, auch wenn es ihm für ihn peinlich ist, aber es ist dann doch gesundend.